Nun, was ist das Ziel von Jesus Christus? Er sagt, das Ziel ist wieder zusammen sein, mit ihm zusammen sein. Aber nicht nur einfach mit ihm zusammen sein, sondern mit Gott, dem Vater, zusammen sein, im Haus des Vaters. Er möchte uns dort wieder hinbringen. Liebe Zuschauer, für heute habe ich etwas mitgebracht als Illustration für die Predigt. Ich bin eines Tages mal durch die Stadt gegangen und sah im Schaufenster einen richtig schönen Holzbogen, größer und länger als ich selber bin. Ich habe gedacht, boah, das ist was. Das kann ich gebrauchen, wenn ich Vorträge halte oder auch manche Predigten, weil das unheimlich gut passt als Illustration. Ich bin in den Laden hineingegangen und habe dem Verkäufer gesagt, den Bogen, da möchte ich haben. Er guckt mich nur an, von oben nach unten und sagt, kommen Sie mal mit, hier ist der Bogen. Jetzt kommt eine Übung für Sie. Nehmen Sie diesen Bogen und jetzt spannen Sie bitte mal. Und halten, und halten. Nach etwa 10 Sekunden begann das hier. Nach 20 Sekunden konnte ich kaum noch spannen. Der Mann schaute mich leicht hämisch an und sagte, Sie sehen, der Bogen muss auch zum Mann passen. Der Bogen ist 38 Pfund schwer. Ich glaube, wir haben was Besseres für Sie. Dann kam er mit diesem Bogen zurück. Sehr praktisch, man kann ihn zusammenklappen und irgendwohin mitnehmen. Und hat gesagt, versuchen Sie es mal damit. Und ich muss sagen, der Bogen ist genau richtig für mich. Also Bogen und Mensch muss zusammenpassen. Aber deswegen habe ich ihn nicht mit. Ich habe ihn wegen etwas anderem mit. Dieser Bogen und dieser Pfeil mitsamt dieser Zielscheibe lehren mich eins. Wenn ich diesen Pfeil wirklich in der Zielscheibe versenken möchte, dann könnte ich zum Beispiel jetzt nicht in diese Richtung schießen. Ich muss eins machen. Es gibt nur eine Chance dafür, dass ich wirklich die Zielscheibe treffe. Ich muss dorthin zielen, wo die Zielscheibe sich befindet. Nur wenn ich wirklich dorthin ziele, landet der Pfeil auch dort, wo er hin soll. Ich werde kurz den Bogen mal wegstellen, dann können wir weitermachen. So, er steht. Wenn ich mein Lebensziel wirklich erreichen möchte, dann brauche ich die richtige Ausrichtung. Schon Paulus hat davon gesprochen. Er sagt in Philipper Kapitel 3, Abvers 12, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich jage dem Ziel nach. Wenn ich das Ziel ergreifen möchte, dann muss ich mich dorthin wenden, wo wirklich das Ziel ist. Ganz normale Menschen hier in dieser Welt, sie wissen genau, was notwendig ist, wenn sie bestimmte Ziele erreichen wollen. Zum Beispiel möchte ich eine besondere Ausbildung machen oder ein Studium zum Beispiel. Dann muss ich die entsprechende Schulbildung vorweisen können. Ich muss hindurchkommen mit möglichst guten Noten. Wenn ich wissen will, wo ich studieren will, muss ich wissen, wohin ich ziehen muss. Kann ich mir eine Wohnung leisten? Bringe ich das Geld auf? Kann ich mir die Studiengebühr leisten? Habe ich noch genügend Zeit zum Lernen? Oder wenn ich eine Sprache lernen möchte? Ich kann nicht einfach nichts tun. Es fällt mir nicht einfach zu. Ich muss hören. Ich muss lesen. Ich muss lernen und ich muss anfangen zu sprechen. Ansonsten wird es mit der Sprache nichts werden. Wenn ich also Ziele habe, muss ich alles dafür tun, um diese Ziele zu erreichen. Sonst komme ich niemals dort an. Interessant ist, dass Gott wirklich auch so arbeitet. Auch Gott arbeitet zielgerichtet. Ein starker Hinweis zum Beispiel findet sich schon im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 20. Petrus sagt dort, er, nämlich Jesus Christus, ist zuvor ausersehen, bevor der Welt grundgelegt war. Das bedeutet im Endeffekt, schon bevor irgendetwas hier war, irgendwelcher Sand, irgendwelche Pflanzen, auch das erste Lebewesen, wusste Gott Vater, wusste Jesus Christus, wusste der Heilige Geist. Es gibt ein ganz bestimmtes Ziel, was notwendig ist, die Rettung der Menschen. Dieses Ziel ist alles, worauf Gott sich wirklich ausgerichtet hat. Und alles, was geschieht und was in der Bibel beschrieben wird, hat genau mit diesem Ziel zu tun. Auch Jesus Christus sagt das ganz eindeutig. Dafür, um das zu lesen, möchte ich gern zum Johannesevangelium gehen. Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Die Zeit, es ist 31 nach Christus. Jesus Christus hat seine letzte öffentliche Ansprache gehalten. Jetzt ist er nur noch mit seinen Jüngern zusammen, und zwar mit seinen 11 Jüngern. Denn Judas Iskariot ist bereits hinausgegangen, um seinen Verrat durchzuführen. Aber jetzt mit diesen 11 Jüngern hat Jesus wirklich die intimste Zeit überhaupt. Er teilt mit ihnen Gedanken, die er vorher so gut wie mit keinem geteilt hat. Und das geht unheimlich tief. Der Text in Johannes 14, 1 bis 4, werde ich jetzt lesen, ist mit einer der bekanntesten und viele können ihn auch auswendig. Jesus sagt: Euer Herz erschrecke nicht. Ihr glaubt an Gott Vater, glaubt auch an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Und den Weg dorthin, den wisst ihr. Nun, was ist das Ziel von Jesus Christus? Er sagt, das Ziel ist, wieder zusammen sein, mit ihm zusammen sein. Aber nicht nur einfach mit ihm zusammen sein, sondern mit Gott, dem Vater, zusammen sein, im Haus des Vaters. Er möchte uns dort wieder hinbringen. Das ist das ganze Bestreben, was er hat. Dafür hat er sich selber eingesetzt. Dafür kam er hier auf die Erde. Dafür ist er bereit gewesen zu sterben und auch wieder auferstanden. Und dafür ist er wieder in den Himmel gegangen, um das vorzubereiten. Unsere Rückkehr ins Vaterhaus, in unsere eigentliche Heimat, damit wir wieder diese enge Beziehung haben mit Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn. Er hat dieses Ziel mehrfach angesprochen. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium beim Abendmahl. Da sagt er: Mit großer Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, keinesfalls werde ich es mehr essen, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Oder auch pendant im Matthäus-Evangelium: Ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstockes trinken, bis an dem Tag, an dem ich es von neuem trinken werde davon, in meines Vaters Reich, zusammen mit euch. Das bedeutet, mit uns zusammen zu sein. Das ist das Ziel. Bleibt nur die Frage, wie kommen wir dann hin zu dem Ziel, so ähnlich wie der Pfeil zu diesem Ziel gekommen ist? Auch dazu hat Jesus ganz klare Aussagen getroffen. Allerdings, die Jünger haben nicht so ganz genau Bescheid gewusst. Und Thomas hat auch sofort eine entsprechende Frage gestellt. Er sagt, Vers 5, spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Nun, Jesus kommt dann mit einem der bekanntesten Verse überhaupt in der Bibel. Er sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nun, das klingt gut. Ich bin überzeugt, die meisten kennen den Text auswendig. Die Frage ist aber, kann jemand wirklich erklären, was dieser Text bedeutet? Wir hatten einen Offenbarungsstudienkreis gehabt. Und die meisten waren Jugendliche, Adventikinder, viele auch getauft. Und ein Gast war mit dabei. Und nachdem wir intensiv studiert haben an diesem Tag, kommt plötzlich eine Frage, die alle erstarren lässt. Der Gast lässt seine Bibel sinken und er fragt in die Runde: Wie mache ich denn das, mein Leben an Jesus Christus zu übergeben? Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Alle Augen schauten ihn an, aber nur ganz kurz. Alle anderen Augen kamen dann sofort woanders hin. Sie blickten auf mich. Und jeder wartete darauf, dass ich dann erkläre, was muss ich denn tun, damit ich gerettet werde. Scheint so, dass das gar nicht so einfach ist. Wie werde ich gerettet? Wie beantworte ich diese Frage, wenn mich das jemand fragt? Wie sieht das ganz praktisch aus? Muss ich mir einen Dorngürtel um die Hüften schnallen? Muss ich mir Steinchen in die Schuhe tun? Muss ich auf Knien um den Altar herumrobben? Muss ich vielleicht irgendwelche Gelder geben dafür? Muss ich 5-mal am Tag das Vaterunser beten? Was habe ich zu tun? Wie erkläre ich, ich bin der Weg, wie Jesus sagt? Ich habe das oft gefragt in Gemeinden und die Antworten sind sehr interessant. Naja, ich muss mich so verhalten, wie sich Jesus Christus verhalten hat während seines Erdenlebens. Dann werde ich gerettet. Da frage ich nach, was heißt denn das jetzt wiederum? Das bedeutet, ich soll also 100% das Gesetz halten, vollkommen sündlos sein, dann werde ich gerettet. Ist das der Weg? Paulus sagt mehrfach, zum Beispiel Römer Kapitel 3, Vers 20, Galater 2, Vers 16, es ist unmöglich, durch Werke gerecht zu werden. Wir können es nicht, wir sind Sünder. 1. Johannesbrief 1, Vers 9, es ist wichtig, diese Sünde zu bekennen, damit sie uns vergeben werden kann. Und es gehört noch etwas mehr dazu. Was bedeutet es also? Manch einer kommt dann auf ulkige Gedanken. Naja, dann ist halt Jesus die Brücke. Er liegt auf dem Boden und ich laufe darüber. Ist Jesus die Brücke und ich laufe darüber? Was für ein alberner Gedanke. Ist das wirklich die Sache, worum die es hier geht? Was bedeutet, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, wenn man etwas weiter darüber nachdenkt. Was hat Jesus denn für uns getan? Nun, er ist das Lamm Gottes. Im ganzen Alten Testament wurden immer wieder Tiere geopfert und haben gezeigt, dass jemand sterben muss für uns stellvertretend. Jesus ist für uns gestorben stellvertretend. Der Einzige ohne Sünde, der nach dem Sündenfall je auf der Erde gelebt hat. Er starb für uns, damit wir leben können. Er ist wieder auferstanden. Er ist wieder in den Himmel gegangen, um dort dann auch das, was er für uns gewonnen hat, für uns in Anspruch zu nehmen. Wir können von ihm das ewige Leben geschenkt bekommen. Es ist Gnade, ein Geschenk. Wieder Römer Kapitel 3, die folgenden Verse 21 bis 24 sprechen davon, es geschieht aus Gnade als Geschenk, weil wir nicht aus Werken gerecht werden können. Aber dazu braucht es Dinge. Ich habe schon genannt 1. Johannes 1, Vers 9. Wir haben zu bekennen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir das bekennen gegenüber Jesus Christus. Es ist ganz wichtig, dass wir ihn annehmen. Wie nehmen wir ihn denn an? Muss ich irgendwo hingehen, in eine große Kathedrale? Brauche ich andere Menschen, die mir dann die Beichte abnehmen? Jesus spricht davon, dass wir ganz einfach in unser Kämmerchen gehen sollen und dann sollen wir beten. Wir alleine können auf die Knie gehen und können Jesus sagen, ich möchte dich annehmen. Ich möchte, dass du mein Leben in deine Hände nimmst und dass du für mich da bist. Und wenn man dann anschaut, was weiter wichtig ist, so können wir sehen, dass wir uns taufen lassen, sprich untertauchen lassen sollen zur Vergebung unserer Sünden, damit wir dann die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Also Jesus ist wirklich der Weg. Er hat uns den Weg bereitet. Aber das bedeutet nicht, dass wir alles genau nachmachen wie er. Wir könnten es so nicht. Aber wir nehmen ihn an, wir lassen uns von ihm die Vergebung schenken und den Heiligen Geist, wodurch wir Früchte des Heiligen Geistes bekommen und man in uns etwas von Jesus Christus wiedererkennen kann. Jesus ist der Weg. Das macht dann Sinn. Er sagt auch, ich bin die Wahrheit. Er ist der Maßstab. Wenn ich mich bekehre, zu ihm hinkehre, wenn ich anziele, das Ziel, was er für mich vorbereitet hat, dann bedeutet das, dass ich mein Leben dahin ausrichte. Ich brauche das Wirken des Heiligen Geistes. Ich brauche, dass er mich verändert. Ich brauche seine Leitung, damit ich mein Leben führen kann, sodass ich auch wirklich bei der Wiederkunft dabei bin. Dementsprechend, er ist wirklich der Maßstab. Ich bin einmal von Tür zu Tür gegangen, mit jemand anderem zusammen. Und da hat ein Mann aufgemacht, er sah schon etwas älter aus, graue Haare, so ein Bart, so eine Art Professorentyp. Er hat gesagt, was wollen Sie über Gott mit mir sprechen? Aber gern doch, kommen Sie doch rein. Und wir sind hineingegangen, haben uns bei ihm ins Wohnzimmer gesetzt. Und als ich hinter ihm so die Bücherwand gesehen habe mit den Büchern, da habe ich schon gedacht, was die Stunde geschlagen hat. Alles Mögliche an Philosophen waren dort zu sehen. Und ich dachte, oh weh, wohin wird das führen? Und er hat auch gleich gesagt, Sie sehen, was mein Lieblingshobby ist. Die Philosophen, sie haben Weisheit gefunden und Wahrheit gefunden. Und wegen Gott, wissen Sie, ich will Ihnen nur helfen, ich möchte Sie beruhigen. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr zu machen wegen Gott. Wissen Sie, es gab ein Treffen in Paris vor gar nicht langer Zeit. Und wir haben miteinander beraten und dann abgestimmt, 200 Philosophen. Und wir haben festgestellt, es gibt gar keinen Gott. Also Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ach ja. Ich muss gestehen, Es war mir völlig egal, was 200 Philosophen vielleicht mal abgestimmt haben. Ich weiß, Gott existiert, er ist da. Er bezeugt sich in seinem Wort, er bezeugt sich in unserem Leben. Wir können durch die Prophetie sehen, dass Gott vorhersagen kann, was in der Zukunft geschieht. Es ist wichtig zu wissen, was er sagt. Denn das ist wirklich unser Wegweiser, zeigt uns das Ziel und wie wir das Ziel erreichen können. Wir brauchen das Wort Gottes. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Gleichzeitig hat er auch zum geschriebenen Wort geführt. Und der Heilige Geist erinnert uns wiederum an das Wort Gottes. Jesus ist die Wahrheit. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wir brauchen es, um unser Leben auszurichten, um zu verstehen, worauf es ankommt, damit wir wirklich das Ziel erreichen. Und natürlich sagt er noch, ich bin das Leben. Natürlich. Jesus Christus ist genauso wie Gott Vater auch Gott. Das Johannesevangelium fängt ja schon damit an. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott von Art war das Wort und das Wort ward Fleisch. Jesus Christus ist Lebensgeber. Er hat die Welt geschaffen. Gott Vater mit ihm hat die Welt geschaffen und er gibt uns auch wieder das Leben. Er ist wirklich der Einzige, der uns Leben geben kann und wir sollten wirklich immer darauf schauen und daran denken, egal wo wir uns befinden, egal was wir tun in unserem Leben. Die Frage, die wir am Anfang hatten, wie komme ich dorthin, könnte man auch etwas anders verstehen, nämlich nach der Art und Weise. Und da gibt es einen Text, den ich sehr schätze, im 1. Thessalonicher 4, Verse 16 und 17. Dort beschreibt Paulus, wie der Weg aussehen wird, was geschieht. Dort schreibt er, auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune vom Himmel ertönen und Christus wird wiederkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Nach ihnen werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, unserem Herrn entgegengeführt werden, um ihm zu begegnen. Dann werden wir für immer bei ihm sein. Und Ellen White beschreibt in Vom Schatten zum Licht diese Szene auf eine unnachahmliche Art und Weise. Jetzt möchte ich ganz kurz diesen kleinen Abschnitt auch noch vorlesen. Sie schreibt, gegen Osten erscheint eine kleine schwarze Wolke, ungefähr halb so groß wie eines Mannes Hand. Es ist die Wolke, die den Heiland umgibt und die in der Entfernung in Finsternis gehüllt zu sein scheint. Gottes Volk weiß, dass dies das Zeichen des Menschensohnes ist. In ernstem Schweigen blicken alle unverwandt auf diese Wolke, wie sie der Erde näher rückt und zusehends heller und herrlicher wird, bis sich eine große weiße Wolke entfaltet, deren Grund wie ein verzehrendes Feuer aussieht und über welcher der Regenbogen des Bundes schwebt. Jesus reitet als Sieger voraus. Ihm folgt nach das Heer des Himmels. Mit Wechselgesängen himmlischer Melodien begleitet ihn ein zahlloses Gefolge heiliger Engel. Das Himmelszelt scheint mit leuchtender Gestalt bedeckt zu sein. 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal Tausende. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich kann ja relativ gut mit Pfeil und Bogen umgehen. Wenn ich also wirklich genau weiß, was ich zu tun habe und wo es hingeht, dann ist das ja überhaupt kein Problem, dass ich auch wirklich das Ziel treffe, oder? Also wozu brauche ich denn überhaupt noch Sicht? Ich weiß jetzt, direkt hier links von mir ist die Scheibe. Und wenn ich jetzt das Ganze spanne, dann bin ich ganz sicher, dass ich auch wirklich die Scheibe treffe. Würde mir wirklich jemand vertrauen, wenn ich auf diese Art und Weise versuchen würde, das Ziel zu treffen? Also wer wirklich bei Verstand ist, der sollte das irgendwo lassen. Es gibt nur eine einzige Chance, um wirklich das Ziel zu treffen. Wir müssen sehen, wir müssen verstehen, wir müssen Verstand haben und mit Verstand auch an die Sache herangehen. Ansonsten wird das mit dem Treffen des Ziels garantiert nichts werden. Ich stelle ganz kurz den Bogen wieder hier hin. Versuche gerade, das hier nicht kaputt zu machen. Genau. Was ist also noch einmal wichtig? Wir müssen verstehen. Wir brauchen Wegweisung durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist, um zu wissen, wo das Ziel ist und wie wir dieses Ziel auch wirklich erreichen können. Und dann gehört dazu, dass wir dementsprechend unser Leben auch darauf ausrichten ohne unser Leben darauf auszurichten, werden wir nicht das Ziel wirklich erreichen, genauso auch nicht wie dieser Pfeil. Florence Chadwick ist vielleicht nicht mehr so der Begriff heute, aber sie hat als erste Frau es geschafft, zweimal den Ärmelkanal zu durchqueren, einmal in die eine und einmal in die andere Richtung. Daraufhin hat sie sich dann ein größeres Ziel genommen. Und zwar wollte sie von der Insel Catalina nach Palos, Kalifornien schwimmen. 21 Meilen, sagen wir einfach mal roundabout 30 Kilometer. Sie hat ihre Mannschaft mit dabei, das heißt, sie wird mit einem Boot begleitet, falls sie nicht mehr kann oder Hilfe braucht oder sich vielleicht gewisse Tiere im Wasser nähern, die nicht so gesund sind für sie. Und sie legt los und sie schwimmt und sie schwimmt und sie schwimmt. Und die Küste ist bereits in Sichtweite. Aber als nur noch 500 Meter zwischen ihr und der Küste liegen, gibt sie plötzlich auf und lässt sich in das Boot ziehen. Die ganze Welt, die dabei zugeschaut hat, ist total enttäuscht. Und sie wundern sich, warum 500 Meter vor dem Ziel aufgeben. Einige Zeit später, 1952, versucht sie es zum zweiten Mal. Und sie schwimmt wieder die ganze Strecke. Und diesmal erreicht sie auch wirklich die Küste von Kalifornien. Und eine der ersten Fragen, die ihr gestellt wird von einem der Reporter ist, warum haben Sie das letzte Mal 500 Meter, nur 500 Meter vor dem Ziel aufgegeben? Und Florence Chadwick sagte, ich konnte das Ziel nicht mehr sehen. Es war diesig geworden, das Ufer war verdeckt und sie hatte aufgegeben. Wir brauchen einfach das Ziel vor Augen. Wie sagte Petrus, ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Ich konzentriere mich nur auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst, der Pfeil unseres Lebens fliegt nur in die Richtung, die wir wirklich anzielen. Und ich wünsche allen, die jetzt hier mit zugehört haben, dass ihr Pfeil in die Richtung fliegt, dass er wirklich das Ziel erreicht. Und dass wir alle gemeinsam bei der Wiederkunft Jesu mit dabei sind und uns freuen können, wenn er uns ins Haus des Vaters bringen wird. Gottes Segen. Amen.